Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Kennt ihr noch diese T-Shirts, die es damals von den Beatles gab? George und John und Paul und Ringo? Das könnte man jetzt bei der Snooker-WM auch drucken. Mit Sean und Mark und Kyron und Stuart. Sean Murphy, Mark Selby, Kyron Wilson und Stuart Bingham, das sind die vier Halbfinalisten der Snooker-WM 2021. Gestern war der zweite Tag zu Ende dieser beiden Viertelfinaltage, der beiden vielleicht besten Tage im Snooker-Jahr. Und die vier Halbfinalisten stehen fest. Und es sind nicht die unbedingt, die man vorher erwartet hatte. Darüber spreche ich jetzt mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen, Andreas. Die Snooker-Götter haben es so gut gemeint mit uns gestern. Das war ein spektakulärer zweiter Viertelfinaltag. Es war alles dabei, von klar entschiedenen Matches bis hin zu Entscheidungsframes. Also besser hätte es nicht laufen können. Das war ein richtiges Spektakel.
Es war's. Und das größte Spektakel erstmal, die Spannung war nicht da, aber das größte Spektakel hat erstmal Max Selby gestern abgeliefert. Der hat nämlich mit einer Session to spare, wie die Engländer sagen, Mark Williams mit 13-3 besiegt. Und wir können jetzt sagen, eigentlich geht der Titel nur noch über Max Selby, oder?
Das sagt ja auch Mark Williams. Also der hat ja im Interview nachher sich ganz deutlich geäußert, hat gesagt, wenn alle in Bestform spielen, die jetzt noch dabei sind, und Mark Selby auch in Bestform spielt, dann haben die alle keine Chance gegen ihn. Und so ist das auch ein bisschen, wenn man sich die Leistung der bisherigen WM einfach ansieht, ne? Also Mark Selby hat jedes seiner Spiele komplett dominiert. Nicht gegen No-Names, sondern wirklich gegen gefährliche Gegner, jetzt unter anderem gegen Mark Williams. Und hat sich da keine Sekunde lang irgendwie aus der Ruhe bringen lassen oder auch nur in Richtung Spannung bewegen lassen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Gestern war tatsächlich die letzte Session, also die zweite Session der beiden, seine schwächste, denn sein Locherfolg ging nochmal runter von den 99%, mal ganz am Anfang nach 100 Bällen, über die 97%, dann auf nur 94% Locherfolg. Das ist schon schlecht für Mark Selby. Also der hat sich da tatsächlich mal ein, zwei Schnitzer geleistet und trotzdem natürlich diese Session wieder komplett dominiert und Mark Williams kaum an den Tisch gelassen. Also das war herrlich anzusehen von den beiden hier. Also Mark Williams hatte gestern, um das kurz zusammenzufassen, eigentlich nur eine einzige Chance, einen einzigen einfachen Tisch. Den hat er dann auch ausgenutzt mit einer 79, also das ist eigentlich alles, was wir zu Mark Williams sagen müssen, denn ansonsten stand nur Mark Selby am Tisch und hat hier schöne Breaks nochmal gespielt, unter anderem eine 96, also Century Breaks waren jetzt gestern nicht so dabei, aber sehr schöne flüssige Breaks einfach von Mark Selby, die trotzdem herrlich anzusehen waren. Und er hat es tatsächlich auch noch geschafft, ne? Also ich meine, der Sieg, super souverän, super klar, super verdient natürlich. Aber die Extraleistung von Mark Selby für mich in diesem Match war, dass er quasi den Exorzisten gespielt hat und Mark Williams seinen eigenen Anstoß verleidet hat. Denn nach dem Mid-Session-Interval in dieser zweiten und letzten Session kam tatsächlich Mark Williams raus und hat den normalen Anstoß gespielt und hat danach dann, als das Match eh schon durch war, einen Trickshot-Anstoß auch noch ausprobiert. Also das ist wirklich nochmal die Unterschrift unter der Leistung von Mark Selby, dass Mark Williams seinen eigenen Anstoß zumindest vorübergehend gestern wieder aufgegeben hat.
Wir haben ihn ja nicht nur bei Mark Williams oder auch bei Ronnie O'Sullivan gesehen, wir haben ihn ja zwischendurch dann auch noch bei anderen Matches gesehen. Wird das ein Anstoß sein, den wir in den nächsten Jahren häufiger bekommen werden? Also angefangen hat damals ja Steve Davis damit.
Genau, also eigentlich so neu ist das gar nicht. Also Mark Williams kriegt jetzt hier nicht den vollen Credit dafür. Ich denke, er wird ab und zu mal wieder aufblitzen, aber er war auch nicht besonders erfolgreich bei einigen Spielern. Also ich erinnere mich an eine Szene in Neil Robertsons Match gestern, wo er ganz entscheidend zu diesem, zu dieser Machtübergabe an Kyron Wilson in dem Spiel beigetragen hat, dass er diesen Anschluss gespielt hat und zwar falsch. Also das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen und daher glaube ich irgendwo nicht, dass sich das durchsetzen wird.
Wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall ist die Leistung von Mark Selby beeindruckend gewesen und wir haben ihn in den letzten Jahren häufiger eher zweifelnd am Tisch erlebt. Er war auch nicht so richtig erfolgreich, er war auch sehr langsam. Wie ich finde, ist Mark Selby, ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Zahlen unterstützt wird, aber ich finde, dass Mark Selbys Spiel flüssiger geworden ist und auch schneller geworden ist und dass er sich vielleicht dann auch so ein bisschen wohler am Tisch fühlt.
Den Eindruck hat man, denke ich, absolut bei geht gerne am Tisch, der zieht sein Spiel auf, der verlangsamt Frames auch nicht unnötig. Also das ist wirklich der am wenigsten taktische Mark Selby und das ist meistens der Beste, denn wenn diese taktischen Finessen nötig sind, dann kann er die ja immer noch auspacken. Ja, also er hat dann eben nicht sich so ein 10-Stoß-Safety-Duell geliefert, sondern gleich am Anfang eine Todes-Safety des Todes gespielt und hatte dann gleich den nächsten Einsteiger, den er auch angegangen ist. Also von daher ist das wirklich der dynamischste Mark Selby und ich denke dadurch auch der mit den besten Titelchancen. Wobei man auch sagen muss, Mark Selby wurde in dieser Saison auch schon gewhitewashed, also zu null geschlagen von John Higgins. Also er hat durchaus immer mal wieder auch so unerwartete Niederlagen eingestreut. Also durch ist dieses Ding definitiv noch nicht angesichts der Gegner jetzt.
Der nächste Gegner für Mark Williams ist Stuart Bingham und der hat sich gestern durchgesetzt gegen Anthony McGill. Und für Anthony McGill innerhalb von 10 Monaten die zweite herzzerreißende Niederlage im Crucible Theater. 13-12 war es am Ende, hieß es am Ende für Stuart Bingham. Er hat im letzten Frame dann nochmal einen Century Break draufgelegt und da hat sich die Erfahrung durchgesetzt am Ende.
Ach, aber kann man von Anthony McGill, kann man da von mangelnder Erfahrung sprechen? Ich meine, der hat ja gerade erst Ronnie O'Sullivan im Entscheidungsframe geschlagen. Also ich bin mir tatsächlich unsicher, was sich da am Schluss durchgesetzt hat. Ich will jetzt auch nicht despektierlich gegenüber Stuart Bingham sein und sagen, es war irgendwie Glück, denn er hatte schon leichte Vorteile einfach in dieser letzten Session. Natürlich auch mir mit seiner Aufholjagd, die er erstmal starten musste, denn es stand ja 10-7. Ich glaube, das war so ein bisschen einfach das Momentum in diesem Moment, was hier den Unterschied gemacht hat letztlich im Entscheidungsframe. Stuart Bingham, ja, damit einfach jetzt wieder im Halbfinale zum ersten Mal seit seinem WM-Titel. Also da könnte natürlich auch noch was gehen und für Anthony McGill natürlich extrem bitter. Also für beide war das ja schon der zweite Crucible-Entscheidungsframe dieses Jahr. McGill dazu diese bittere Geschichte letztes Jahr im Halbfinale. Also da kam einem wirklich die Gänsehaut gestern. Und in dem Entscheidungsframe hatte Anthony McGill ja auch die erste Chance. Dann hat allerdings der Split überhaupt nicht funktioniert und so blieben es dann 11 Punkte und so blieb ein offener Tisch irgendwo liegen, den aber Stuart Bingham natürlich nicht sofort ausnutzen konnte. Stuart Bingham musste dann erst einen tollen Snooker legen an der Bande hinter Grün, hat sich so dann langsam diese Chance erarbeitet. Und als er die dann wirklich hatte, dann hat er einen Century Break draus gemacht und das muss man natürlich erstmal abspulen. Also unter diesem Druck dann, ne, also das ist ja auch ein ganz kleiner Kreis an Spielern, die einen Century Break im Crucible im Entscheidungsframe gespielt haben. Also das war schon sehr, sehr überzeugend von Stuart Bingham, der hier seine Kampfleistung, dieses Comeback von 7-10 dann tatsächlich auch gekrönt hat. Trotzdem können wir alle den Hut ziehen vor Anthony McGill. Ne? Also auch super gespielt streckenweise in dem Match. Am Schluss hat es halt nicht ganz gereicht, war es der eine Fehler zu viel. War ein bisschen das Momentum auf der Seite von Stuart Bingham. Aber es könnte wirklich kaum knapper sein. Ich meine, der Anthony McGill geht hier raus aus dem Match mit 93% Locherfolg. Also es könnte wirklich nicht knapper gewesen sein gestern.
Aber Stuart Bingham, ich hatte schon nach der ersten Runde gegen Ding Junhui, als er da gewonnen hat, habe ich schon gedacht, ja, den sehen wir im Halbfinale wieder. Und ich war mir relativ sicher, dass wir ihn im Halbfinale sehen werden. Das kann ich natürlich jetzt groß behaupten und groß sagen. Mhm. Aber es war mir relativ klar an dem Tag, als er Ding Junhui besiegte. Und er steht jetzt wieder im Halbfinale und Mark Selby muss unglaublich auf der Hut sein, oder?
Der muss da ganz, ganz vorsichtig sein, denn Stuart Bingham mit seinem Lochspiel dieses Jahr, das ist ja der Wahnsinn, da klappert nicht ein einziger Ball, das geht alles mitten rein in die Taschen, das ist eine Freude zum Zusehen. Also ich denke mal, Mark Selby wird da ein bisschen mehr tatsächlich in die taktische Trickkiste greifen müssen, als noch gegen Mark Williams, denn wir haben wirklich schon an mehreren Stellen in dieser WM gesehen, dass wenn der Stuart Bingham mal so einen Break-Lauf bekommt, dann gewinnt er schnell mal 4-5 Frames hintereinander. Und das war ja bisher eigentlich auch die Spezialität von Mark Selby. Also na, hier treffen so ein bisschen die besten Breakbuilder der bisherigen WM aufeinander, habe ich das Gefühl.
Stuart Bingham gegen Mark Selby. Das ist die erste Session, die es heute geben wird. Ab 14 Uhr gibt es heute gibt es nur zwei Sessions. Die erste Session jeweils von den Halbfinals. Und Stuart Bingham und Mark Selby haben dieses One-Table-Setup erreicht. Sie haben es schon häufiger erreicht. Aber jetzt haben es auch Kyron Wilson und Sean Murphy erreicht. Und die haben es auch schon häufiger erreicht, dieses One-Table-Setup. Kyron Wilson hat gestern sein Match gegen Neil Robertson gewonnen mit 13-8. Neil Robertson, ich habe es gestern schon gesagt, hatte vor ein paar Tagen gesagt, es braucht eine spezielle Leistung, um ihn zu besiegen in dieser Weltmeisterschaft. Es war gar keine so spezielle Leistung von Kyron Wilson, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also Neil Robertson ist wirklich die große Enttäuschung, dieser Standard-Enttäuscher-Ding Junhui beiseite lässt. Also jetzt kommt er schon wieder hier rein mit einer bestechenden Form. Ich habe ja wirklich Hoffnungen auf seine Pause gelegt, die er zwar halb unfreiwillig da nehmen musste in der Mitte der Saison, aber ja, er nutzt es wieder nicht. Also er kommt hier wieder rein mit einem Feuerwerk in der ersten Runde, mit einem sehr guten Spiel in der zweiten Runde und dann, ja, tschüss im Viertelfinale, Wahnsinn. Also dass er das nicht in den Griff kriegt, jemand, der so methodisch auch teilweise vorgeht und mit so einer Motivation vorgeht wie Neil Robertson, dass er es nicht schafft, da sein Spiel auf den Punkt mal zu timen, hin zu den wichtigeren Runden der WM. Das ist schon wirklich überraschend im negativen Sinne. Ja, aber Kyron Wilson hat ihn gestern einfach mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Kyron Wilson tauchte auf in dieser Session und wurde quasi zum Boss am Tisch. Das ist ja sonst die Rolle, die Neil Robertson so wahnsinnig gerne innehat. Aber Kyron Wilson ließ irgendwie gar keinen Zweifel aufkommen, dass das sein Tisch ist, dass er dieses Spiel jetzt gewinnen wird und dass Neil Robertson eigentlich schon mal den Koffer mental packen kann. Und hier kam dann auch direkt zu Beginn diese Szene, wo Neil Robertson den Mark Williams Anstoß versuchte und dann eine rote auf die Mitteltasche übrig ließ für Kyron Wilson, der daraus einen Century machte, und zwar 133. Und das war quasi der Startpunkt in diese Session. Besser hätte es für Kyron Wilson nicht laufen können. Also das ist wirklich richtig bitter gewesen, dieser taktische Fehler irgendwo von Neil Robertson direkt zu Beginn. Und Kyron Wilson hat ihn dann einfach aus dem Spiel genommen. Also es gab 3 Frames gestern von den 5, wo Neil Robertson 0 Punkte geholt hat. Das muss man erstmal schaffen, den so in seinen Stuhl festzubinden. Aber Kyron Wilson hat das gestern geschafft, super Breaks dabei und die Nerven behalten und keinen Zweifel aufkommen lassen. Also Neil Robertson hat gestern in dieser Session keinen Punkt geholt, also keinen Frame geholt. 42 Punkte insgesamt. Das ist wirklich eine sehr erwachsene, sehr gereifte Leistung von Kyron Wilson, die wirklich großen Respekt verdient. Und er steht somit völlig verdient hier im Halbfinale.
Ich versuche die Analogien zu finden zu Neil Robertson. Ich hatte erst gedacht, ja, er ist eher Sprinter als Langstreckenläufer, aber das kann ja auch nicht sein, weil er ist schon Weltmeister geworden. Er hat ja auch dann die Tour Championship in diesem Jahr gewonnen, als er über Best of 19 Frames hintereinander Jack Lisowski, Mark Selby und Ronnie O'Sullivan aber geradezu zerdrückt hat mit seiner Klasse. Aber dass er es bei der WM seit seinem Weltmeistertitel nicht mehr so richtig auf den Tisch bringt, ja, es ist ein größeres Rätsel, das wir hier zu lösen haben.
Es ist wirklich einfach ein Timing-Problem. Das ist wie der eine Verwandte bei der Familienfeier, der mit seinen Witzen immer im falschen Moment ankommt. So scheint es bei Neil Robertson zu sein. Der spielt dann sein Feuerwerk vor der WM oder in der ersten Runde und kann es sich einfach nicht aufheben für die weiteren Runden fürs One-Table-Setup. Und das Jahr um Jahr. Und das muss doch irgendwie abzustellen sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wir brauchen ja gar nicht drüber reden, dass er es nicht irgendwie auf dem Köh hätte, Weltmeister nochmal zu werden. Hallo, das ist Neil Robertson, über den wir hier sprechen.
Ich werde meine Witze trotzdem weitererzählen.
Okay, gönn dir.
Kyron Wilson hat gegen Neil Robertson mit 13-8 gewonnen und trifft jetzt, und das ist vielleicht mit noch eine größere Überraschung, auf Sean Murphy. Ich meine, Sean Murphy ist auch schon Weltmeister geworden, von dem können wir auch eine ganze Menge erwarten, und er ist unter den Top 8 der Weltrangliste. Aber, dass er Judd Trump schlägt mit 13-11, vor allen Dingen mit einer bärenstarken zweiten Session, ich glaube, damit haben nur die wenigsten gerechnet.
Ja, also ich bin komplett geflasht von diesem Sean Murphy. Also wo war der denn bitte die ganze Zeit? Das ist wirklich das Publikum offenbar, was ihn so beflügelt. Man hat es auch gestern nach dem Match gemerkt, dass er wirklich hier besonders das, finde ich, ausgekostet hat, hier sich im Glanz des Applauses zu sonnen. Also da ist der Sean Murphy einfach der Typ für. Aber du gewinnst natürlich gegen einen Judd Trump nicht nur mit ein bisschen Publikumsrückenwind, sondern da musst du auch ordentlich Bälle lochen und das hat er gestern gemacht. Auch hier eine sehr interessante Session am Schluss. Also für mich war das trotzdem irgendwo das schwächste Viertelfinale. Das mit den meisten Lochfehlern dann gerade gegen Ende hin. Also ja, ich bin jetzt nicht völlig vom Hocker gehauen worden von diesem Match, bin ich ganz ehrlich. Trotzdem waren einige so Schlüsselmomente dabei, die absolut faszinierend waren. Zum Beispiel einmal beim Stand von 10-8 hat Judd Trump ungefähr den Ball des Turniers gespielt. Dann hatten sie alle Roten gefühlt an der Bande platziert. Jedes kleine Break war schwer und trotzdem klaute Sean Murphy dann diesen Frame noch auf Pink mit einer 23er Clearance. Also das war so ein bisschen vielleicht die Vorentscheidung zum 11-8. Und dann war auch nochmal ein ganz kurioser Frame bei diesem Stand von 11-8. Das war kompletter Salat auf dem Tisch. Alle Roten lagen in der linken Ecktasche, quasi schon drin, aber ohne dass da Schwarz liegen würde. Also das ist ja der Normalfall, ne? Schwarz verabschiedet sich Richtung einer Ecktasche und dann versammeln sich alle Roten drumherum. Nein, die haben das irgendwie auch ohne Schwarz geschafft, die da zu positionieren. Also dann gab es x Fehler da in diesem Match, bis dann Trump mal einen Einstieg geschafft hat. Dann hat noch hier Murphy Chancen gehabt. Das ging hin und her, bis dann Sean Murphy eine wirklich abenteuerliche Rote versucht hat, die er wirklich um den halben Tisch verschossen hat, was ihn letztlich diesen Frame dann auch gekostet hat. Also das war ein wirklich bizarrer Frame gestern. Ich würde sagen, der seltsamste aller vier Viertelfinals. Ja, und dann hatte Sean Murphy irgendwann dann tatsächlich Matchbälle, hat den Matchball, also den Frameball zum 13-11 am offenen Tisch verschossen. Judd Trump dann sogar mit einem Flug als Einstieg, aber eben bald wieder der Lochfehler. Und das war gestern der springende Punkt. Judd Trump hat einfach dann nach 10 Punkten, nach 11 Punkten schwarz vom Spot verschossen oder eine blöde rote verschossen. Das ist völlig untypisch für ihn und das hat ihn letztlich gestern tatsächlich auch dieses Match gekostet. Das war dann irgendwo ein, zwei Lochfehler zu viel von ihm nach so ein paar Pünktchen. Er hat dann noch eine 111 natürlich auch gespielt zum 11-11, also voller Schnapszahlanfall hier bei Judd Trump. Aber wie gesagt, das waren diese wichtigen Fehler nach 10, 11 Punkten, sodass er es dann nicht mehr geschafft hat, Sean Murphy unter Druck zu setzen. Und das hätte, glaube ich, sehr gut funktioniert, wenn er diese Fehler nicht eingestreut hätte. Denn Sean Murphy war schon so ein bisschen verunsichert. Also man hat schon gesehen, der war nicht mehr ganz, ganz da, der Sean Murphy. Und da hätte Judd Trump zupacken müssen. Ich sag mal, Mark Selby hätte da auch zugepackt. Aber Judd Trump hat es mit seinen Lochfehlern gestern einfach nicht geschafft. Und so hat es Sean Murphy über die Ziellinie dann tatsächlich geschafft in diesem Match.
Wir haben jetzt zweimal eine furiose Aufholjagd erlebt während dieser WM. Ronnie O'Sullivan gegen Anthony McGill und dann jetzt auch Judd Trump gegen Sean Murphy. Weil ich war zwischendurch, hatte ich gedacht, ja, jetzt wird er es gewinnen. Jetzt wird Judd Trump das nochmal komplett drehen. Und ich habe auch damals gedacht, dass Ronnie O'Sullivan das gegen Anthony McGill drehen wird. Aber ein 6-10, das können wir auch, glaube ich, abschließend betrachten. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Rückstand vor der dritten Session.
Das ist eine sehr große Hypothek. Vor allem, wenn einfach die Leute halbwegs standhaft bleiben, so wie Sean Murphy. Wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl teilweise, okay, Judd Trump war so ein Lochfehler davon entfernt, dieses Match komplett umzukrempeln. Aber es war dann der eine Lochfehler zu viel und Sean Murphy hat es so, ja, über die Ziellinie irgendwie geschafft, aber auch nicht wahnsinnig überzeugend. Also diese Aufholjagden, man sieht schon, dass da wirklich was passiert, auch mit dem Gegner, dass es immer schwieriger wird für den dann über die Ziellinie zu kommen. Aber es ist halt dann oft so dieser eine Frame zu viel, den man sich vorher da eingehandelt hat. Und dann dieser eine Fehler zu viel, der dann halt schon ausreicht, um das Match zu verlieren. Also ja, Aufholjagden gerade im Crucible sind einfach wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, das haben wir in dieser WM schon mehrfach tatsächlich auch lehrbuchartig gesehen.
Damit stehen die beiden Halbfinals fest. Stuart Bingham gegen Mark Selby und Kyron Wilson gegen Sean Murphy. Dein Tipp?
Ja, also ich weiß ja, ich werde wieder dran gemessen von dir hier aufs Kritischste. Also ich tippe tatsächlich hier erstmal auf Sean Murphy gegen Kyron Wilson, denn der hat eine sehr gute Bilanz gegen Kyron, hat zum Beispiel 2020 das Welsh Open Finale mit 9-1 gewonnen gegen Kyron Wilson. Also das ist irgendwie so ein Albtraumgegner für den guten Kyron. Also das wird eine harte Nummer. Wobei natürlich Kyle Wilson einfach auch fantastisch spielt. Also ich sage mal, vom Spielerischen her liegen die Bälle eher zugunsten von Kyle Wilson. Aber aufgrund der Bilanz tippe ich da mal auf Sean Murphy. Und dann, ja, kommt man an Mark Selby vorbei? Ich glaube nicht, aber das ist so ein Match, da freue ich mich wirklich drauf. Hier Stuart Bingham gegen Mark Selby. Also das, glaube ich, wird das, was die Breaks angeht, noch bessere Halbfinale, könnte ich mir vorstellen.
Wir werden natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de dann auch das gesamte Wochenende darüber sprechen und morgen dann auch über die ersten beiden Sessions, jeweils Session 1 der beiden Halbfinals. Die Viertelfinals sind um und es war insgesamt ein richtig gute Viertelfinals, oder?
Absolut. Ich sehe hier gerade, dass du dich um deine Halbfinaltipps drückst. Das musst du jetzt natürlich bitte noch nachholen. Aber ja, diese Viertelfinals waren von einem anderen Stern. Das waren echte Leckerbissen. Also besser kann man nicht in diese Halbfinals reinstarten. Ich denke, die werden nicht jetzt ganz an letztes Jahr rankommen. Das ist einfach unmöglich. Ich weiß nur, letztes Jahr, ich habe irgendwann einfach nur noch den Fernseher angeschrien an irgendeinem Punkt, weil es war einfach zu viel los. Es war zu krass. Das war ein absolutes Spektakel, diese Halbfinals letztes Jahr. Aber das muss ja auch gar nicht daran rankommen, denn wir hatten jetzt super Viertelfinals und wir werden sicher schöne Halbfinals sehen, auf die ich mich jetzt sehr freue. Auch wieder das One-Table-Setup natürlich, was wir unfreiwilligerweise gestern Abend schon hatten, als ja Mark Selby gar nicht mehr antreten musste. Ja, also das werden wieder super schöne Snooker-Tage jetzt noch in dieses verlängerte Wochenende rein.
Karen Wilson gegen Mark Selby, das ist mein Finaltipp.
Dankeschön.
Dankeschön. Das war's mit der neuen Ausgabe von Total Clearance. Morgen gibt es uns natürlich wieder. Kommt ein Pferd in die Bar und sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht?
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.